Otto konnte die Rückfahrt mit der Bahn nicht schnell genug gehen. Kaum hatte er sich auf einer Bank in der Bahn niedergelassen, zog er auch schon den mehrseitigen Vertrag aus seiner Tasche, den er zum Lesen mitbekommen hatte, damit er ihn am nächsten Morgen unterschrieben vorlegte. Noch bevor der Zug den Bahnhof von Altona verließ, hatte er die Bedingungen bereits überflogen. Das Gehalt war nicht gerade üppig und wog das Lebensrisiko mit nichts auf, aber das machte Otto nichts aus. Von seinem Vater hatte er gelernt, sich nicht vom Augenblick leiten zu lassen, sondern stets vorauszuschauen. Tönnies Johann Otto Lagerfeld, der mit 4 Jahren seinen Vater verlor, hatte während seiner Lehrzeit in einer zugigen Dachkammer gewohnt, wo im Winter alles gefroren war. Mit einem Kapital von 800 Mark, das er sich von seinem Lohn als Küfermeister in Berlin unter größten Entbehrungen zusammensparte, hatte er sich schließlich als Weinhändler in Hamburg niedergelassen. Und nun gehörte er zu den erfolgreichen Kaufleuten der Hansestadt und besaß eine hübsche Villa in Großflottbek. Der Vater hatte es mit Fleiß und Ausdauer zu etwas gebracht, und er, Otto, würde ihm darin nacheifern. In Gedanken sah er sich bereits in einer prachtvollen Villa in Hamburg sitzen und seinen Kindern von den aufregenden Jahren in Südamerika erzählen. Denn dass er, sobald er zu Vermögen gekommen war, hierher zurückkehrte, stand für ihn außer Frage. So machten es die meisten Teilhaber bei Van Dissel und Co., und so wollte er es auch halten. Die Bahn hatte Altona hinter sich gelassen und fuhr jetzt mit gleichmäßiger Geschwindigkeit den Elbvororten entgegen. Vor dem Zugfenster zog die norddeutsche Landschaft vorbei. Auf den Feldern waren die Winterfurchen bereits gepflügt, Scharwerker verteilten den in Haufen abgeladenen Dung mit Forken. Doch Otto war mit seinen Gedanken längst in Venezuela. Die bevorstehende Reise, die den Beginn seines Weges in eine prachtvolle Zukunft markieren sollte, entfachte in seinem Herzen eine helle Freude. Bald würde er all die Dinge, von denen er in der Kommerzbibliothek gelesen hatte, mit eigenen Augen sehen. Das rosafarbene Glitzern der Salinen von Curaçao, die gewaltigen Kordilleren mit ihren schneebedeckten Gipfeln, die blühenden Urwälder der Zulia-Ebene. In den Reisebeschreibungen hatte Otto von warmen Quellen erfahren, in denen man herrlich baden konnte, von den Kakaoplantagen am Rio Chama sowie den weitläufigen Pflanzungen mit Indigo, Zucker, Kaffee und Tabak. Am meisten beeindruckt hatte ihn das Buch des Vogelkundlers und Malers Anton Göring, der auf den Spuren Alexander von Humboldts von Venezuela nach Kolumbien gereist war, um dort Zeichnungen und Aquarelle von tropischen Wäldern, Küstenstreifen mit Agaven und Palmen anzufertigen. Von grünen Flüssen über die Kanus glitten. Ein Schauer des Glücks durchfuhr ihn. Wenn alles gut ging, würde er Anfang November in See stechen. Das Erste, was Otto sah, als er die Haustür öffnete, war das verweinte Gesicht seiner Mutter, die ihm schluchzend entgegeneilte. »Was ist geschehen?« fragte er erschrocken. Ein erneutes Aufschluchzen ließ ihren Körper erbeben, und es wollte ihr nicht gelingen, ihm zu antworten. Stattdessen drehte sie sich um, und er folgte ihr durch den Flur bis in die Stube, wo Lisbeth, Mimi und Tilla auf dem Sofa saßen und sich an den Händen hielten. »Wo ist der Vater?« rief Otto in plötzlicher Sorge. »Ihm geht es gut«, sagte Lisbeth und wies mit dem Kopf in Richtung Garten. »Aber Karl ist während der Arbeit zusammengebrochen. Der Vater war mit ihm im Krankenhaus. Es steht nicht gut um ihn. Niemand weiß, was nun wird.« Ottos Herz machte einen schmerzhaften Sprung. Mit wackeligen Beinen ging er aus dem Zimmer und durch die Küche in den Garten. Sein Vater saß auf der Bank beim Gemüsegarten, das Gesicht grau und eingefallen. Seine Schultern wirkten noch schmaler als sonst, und er sah mit einem Mal sehr zerbrechlich aus. »Was ist geschehen?« fragte Otto, nachdem er neben ihm Platz genommen hatte. »Was ist mit Karl?« »Es ist sein Herz.« »Sein Herz?« Zum ersten Mal erfuhr Otto, dass das Fieber, das Karl als 11-Jährige niedergestreckt hatte, ein besonderes gewesen war, nämlich ein rheumatisches, das in einigen Fällen auch auf das Herz übergreift. »Von Zeit zu Zeit kommt es zu neuen Schüben«, erklärte der Vater ihm, »die das Herz jedes Mal ein bisschen mehr schädigen. Der letzte Schub war vor etwa 5 Jahren.« Otto nickte. Er erinnerte sich an die Zeit, als es seinem Bruder nicht gut gegangen war. Karl hatte kaum noch Luft bekommen, und das Gehen hatte ihn sehr angestrengt. Das war vor dem Besuch der Feigls, nicht wahr? Der Vater sah ihn überrascht an. Woher weißt du das? Ich habe geraten, flüsterte Otto und presste die Lippen aufeinander. Damals, fuhr der Vater fort, sagten die Ärzte, er würde sich nie vollständig davon erholen und dass wir ihm keine allzu anstrengenden Aufgaben übertragen dürften. Die Aufsicht über die Buchhaltung könne er bewältigen, aber keine weiten Reisen zu den Weingütern oder Auktionen in luftarmen Kellern. Doch dann hat er sich erholt, der gute Karl, und alles schien wieder in Ordnung. Zumindest dachten wir das. Bis heute. Wird er wieder auf die Beine kommen? Der Arzt sagt, dass wir alles tun müssten, um weitere Schädigungen zu vermeiden, wenn er nicht in jungen Jahren sterben solle. Vielleicht kann er irgendwann wieder für wenige Stunden im Verkauf stehen. Doch eine Zukunft als vereidigter Weinverlasser im Auftrag des Hamburger Senats steht nicht mehr zur Disposition. Dasselbe gilt für den ihm in Aussicht gestellten Posten im Schiedsgericht der Kellereigenossenschaft. Aus der Aufgabe wollte ich mich eigentlich rausziehen, um meine ganze Kraft den Kartäusermönchen zu widmen. Du weißt schon, die Klosterbrüder, die die französischen Soldaten im April aus der Grande Chartreuse vertrieben haben. Der Vater rieb sich mit beiden Händen über das Gesicht. Ausgerechnet jetzt, sagte er mit der Hornhaut eines Mannes, dem schon 3 Kinder gestorben waren. Ich habe den Mönchen zugesichert, sie in ihrem Exil zu unterstützen. Nun, da der französische Staat ihre Markenrechte öffentlich versteigern will, um Geld in die leeren Kassen zu spülen. Die Mönche planen, im Ausland eine neue Distillerie zu errichten. Ich will dazu beitragen, den wahren Kartäuserlikör gegen die staatliche Piraterie zu verteidigen und ihn hier in Deutschland neu zu etablieren. Otto hörte zu und schwieg. In seinem Kopf rauschte es, und er konnte nicht sagen, ob es an seiner Sorge um seinen ältesten Bruder lag oder weil er ahnte, was als nächstes kam. Und so war es keine Überraschung, als der Vater ihm den Kopf mit einem tiefen Seufzen zuwandte und ihm eine Hand auf die Schulter legte. »Es ist an der Zeit, dass du in die Weinhandlung kommst, mein Sohn«, sagte er endlich. »Wir werden Gisbert van Dissel bitten, deinen Vertrag vorzeitig aufzulösen.« »Aber«, begann Otto mit energischem Tonfall, doch weil er einsah, dass der Erhalt des Familienunternehmens wichtiger war als sein eigener Wunsch, sich zu verwirklichen, schluckte er den Einwand hinunter. Ganz still und reglos saß er da, den Blick auf den dunkelgrauen Himmel und die Bäume gerichtet, deren Laub sich langsam verfärbte, während der Vater von dem Glück erzählte, genügend Söhne zu haben, um den Fortbestand des Weinhandels zu sichern.